Vis-à-vis.
Sie haben sich mit Ihrem Buch ja unverkennbar, der Titel sagt es, einen Begriff vorgenommen, Privilegien nämlich. Die Definition dieses Wortes scheint hinreichend umstritten zu sein, dass Sie gleich ein ganzes Buch drüber schreiben. Wo liegt denn das Problem mit den Privilegien und dem, worüber wir da reden?
Die Privilegien sind in letzter Zeit vor allem aus den USA zu uns rübergeschwappt, in Form eines Diskurses, der ungerechte Machtverteilung kritisiert. Und im Zusammenhang mit diesem Diskurs ist es zu dem gekommen, was ich ein Privilege Creep nenne, in Analogie zum Concept Creep. Das ist ein Begriff, der besagt, dass Konzepte immer weiter ausgedehnt werden, bis sie so schwammig werden, dass sich mit ihnen die Realität eigentlich nicht mehr begreifen lässt.
Das heißt, es gibt völlig unterschiedliche Definitionen und Verständnisse davon, was ein Privileg ist. Was ist es denn für Sie?
Beim Privileg ist es noch ein bisschen komplizierter, weil auf der einen Seite ist der Begriff sehr ausgedehnt worden. Fast alles kann als Privileg bezeichnet werden. Gesund zu sein, ein Mann zu sein, eine bestimmte Hautfarbe zu haben, aber auch eine weiße Feministin zu sein. Und auf der anderen Seite ist dieser entgrenzte Begriff mittlerweile klar negativ konnotiert. Also privilegiert zu sein ist nichts Positives. Das war in der Vergangenheit durchaus anders. Und entsprechend wird der Begriff gerne mal als Waffe eingesetzt, um Menschen, na, sagen wir mal, ein schlechtes Gefühl zu geben in dem, was sie da angeblich sind.
Tatsächlich ist es ja nicht nur eine Definitionsfrage, sondern das taucht tatsächlich in Debatten, in akademischen, politischen Debatten auf, dieser Begriff Privileg. Häufig dann, wenn es um Rassismus geht. Ein Beispiel, demnach hätten weiße Menschen per se das Privileg eben ihres Weißseins. Genauso einfach ist das aber nicht, sagen Sie. Warum?
Genau, die Sache ist etwas komplizierter. Das geht durchaus von korrekten Beobachtungen aus, dass Weiße in bestimmten Ländern, in bestimmten Gegenden Vorteile haben, die andere Menschen nicht haben. Das Problem beginnt dort, wo man wirklich versucht herauszufinden, was eigentlich weiß bedeutet und was weiß ist. Und da wird es zum Beispiel in Europa durchaus kompliziert, wenn wir zum Beispiel auf West- und Osteuropa blicken. Also es ist keinesfalls so, dass beispielsweise Menschen aus slawischen Ländern automatisch große Vorteile hätten in Deutschland.
Sind weiße Mehrheitsgesellschaften oder ist der weiße Teil der Gesellschaft strukturell rassistisch? Das ist ja auch so ein Wort, was häufig verwendet wird. Produzieren die Strukturen automatisch Rassismus, wenn Weiße beteiligt sind?
Natürlich gibt es so etwas wie strukturellen Rassismus. Das bedeutet einfach, dass er nicht nur in einem Individuum steckt, sondern auch in Institutionen, in Texten, im Habitus bestimmter Gruppen. Nur die Gruppe Weiß ist einfach sehr viel heterogener, als dass dieser Begriff es suggeriert. Der Begriff suggeriert ja doch, es gäbe so etwas wie eine homogene weiße Mehrheitsgesellschaft. Na, da können wir in die Vergangenheit schauen und sehen, dass das nicht so einfach ist. Wir hatten bis vor kurzem noch ein Problem mit gemischt konfessionellen Ehen. Wir haben einen starken Antislawismus in Deutschland. Also diese Gruppe, diese angeblich homogene Gruppe Weiß, ist einfach nicht so homogen, wie diese großen und, wie ich finde, übergroßen Begriffe nahelegen. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, viel stärker empirische Forschung, präzisere Begriffe, um so etwas wie Rassismus zu benennen und dann auch zu bekämpfen.
Strukturellen Rassismus gibt es, sagen Sie, aber wahrscheinlich ist dann doch auch das Verhalten des Einzelnen ein ganz wesentliches Kriterium.
Ja, also das geht in sehr stark soziologisch gefärbten Diskursen mitunter vergessen. Es ist ja nicht nur so, dass die Strukturen uns produzieren, sondern wir produzieren auch die Strukturen. Und ich glaube, die Handlungsmächtigkeit oder die Wirkmächtigkeit der Individuen, die es nebst Gruppen ja auch gibt, nicht nur, sondern auch, die wird häufig unterschätzt. Also Einzelpersonen oder kleine Gruppen können viel ins Rollen bringen. Und das war gerade beim Antirassismus ja so. Das waren kleine Gruppen, kleine Kollektive, Leute, die aufgestanden sind, ohne bereits die Macht zu haben und Macht reklamiert haben. Insofern, ich glaube, wir sollten stärker auch das Individuelle betonen und nicht nur das Gruppenbezogene, wie es zum Beispiel beim Begriff des strukturellen Rassismus der Fall ist.
Das Individuelle ist gleich wieder ein weiteres heikles Feld. Individualismus gilt vielen als halbwegs verdächtig, als egoistisch, als neo- oder sonst wie liberal, kapitalistisch, sozialdarwinistisch und damit gefährlich. Andererseits waren die schlimmsten Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts zutiefst anti-individualistisch und auch die sogenannten neuen Rechten hassen Liberale. Heißt das, Linke und Rechte haben irgendwie ein Problem mit dem Individuum, der Verantwortung des Einzelnen?
In jeweils unterschiedlicher Hinsicht natürlich. Also ich halte nichts von der Hufeisentheorie, die besagt, die denken letzten Endes gleich. Das ist populistischer Quatsch. Aber es gibt jeweils spezifische Formen des Anti-Individualismus. Gerade so die Linke in der marxistischen Tradition fokussiert eben aufs Kollektiv und sieht im Individuum oft auch so einen Störenfried, so einen konterrevolutionären Störenfried. Und die Rechte und gerade auch die neue Rechte, die sieht den Individualismus eben als liberales Übel, das quasi das homogene Volkskollektiv zersetzt. Also es sind unterschiedliche Blickwinkel. Und ich würde sehr davor warnen, das Kind mit dem Bade auszuschütten und den Individualismus ad acta zu legen, nur weil er von rechten Libertären beispielsweise missbraucht wird. Ganz im Gegenteil, Individualismus ist eben auch Machtkritik, ist Kritik an der Logik des Kollektivismus.
Vis-à-vis mit Jörg Scheller, Professor für Kunstgeschichte in Zürich und Autor des Buches Uncheck Your Privilege. Wenn jemand anderen zuruft, checkt mal eure Privilegien, dann ist damit eine gute Absicht verbunden. Es geht um das Ende von Diskriminierung, um Gerechtigkeit, am liebsten Gleichstellung. Gleich der Untertitel Ihres Buches aber lautet, wie die Debatte um Privilegien Gerechtigkeit verhindert. Also das, was Gutes tun soll, tut nichts Gutes?
Mir geht es da wirklich um spezifische Formen des Debattierens. Und da sind so Anwürfe wie Check Your Privilege meiner Ansicht nach oft wenig hilfreich, weil sie in ihrer Grobschlächtigkeit nicht in der Lage sind, Differenzen zu erfassen, beispielsweise die bereits erwähnte Differenz oder die Differenzen innerhalb des angeblichen Kollektivs weiße Mehrheitsgesellschaft. Natürlich verschreibe ich mich selbst absolut dem Kampf gegen Diskriminierung. Ich glaube nur, dass bestimmte Instrumente dafür nicht hilfreich sind und solche Kollektivkategorien wie Privilegien, unter die dann alles Mögliche subsumiert werden können, die finde ich nicht produktiv.
Check deine Privilegien wird ja auch gern mal im Sinne verwendet von, dir geht's doch viel zu gut, um hier mitzureden, also halt dich raus. Wer aufgefordert wird, erstmal seine Privilegien zu überprüfen, dem wird mindestens unterschwellig oft vorgeworfen, Diskriminierung und Rassismus oder jedenfalls Vorrechte nicht ausreichend ernst zu nehmen oder gar die Probleme wegzuwischen.
Der Gedanke dahinter ist richtig, dass viele Menschen gar nicht sehen, dass sie profitieren von Verhältnissen, die sie nicht selbst geschaffen haben. Und so würde ich das auch formulieren. So würde ich die Menschen auch auffordern, das zu bedenken. Hey, ihr seid nicht die Schöpfergötter, nicht eure eigenen Verhältnisse, sondern ihr profitiert von bestimmten Zuständen, über die ihr eigentlich keine Kontrolle habt. Aber warum dafür den Begriff Privileg gebrauchen? Das erschließt sich mir nicht, denn es steckt ja wirklich schon im Wortstamm eben Privus und Lex, ein Vorrecht, ein Sonderrecht. Und in Demokratien, in liberalen Demokratien, ist beispielsweise der Umstand, gerecht behandelt zu werden, gesetzeskonform behandelt zu werden, kein Vorrecht. Ich finde das irreführend, das als Privileg zu bezeichnen, würde aber natürlich immer dafür einsetzen, dass Menschen, die eben nicht gerecht behandelt werden in Zukunft.
Sie legen sich mit Ihrem Buch durchaus mit einigen Koryphäen der neuen Soziologie an, für die der Kampf gegen Privilegien ganz essentiell ist, geradezu als der Schlüssel gilt, die Welt zu verbessern. Gleichzeitig machen Sie sehr deutlich, dass eine Welt ohne Rassismus und ähnliche menschliche Idiotien ein schönes Ziel ist. Im schlechtesten Falle werden Sie für Ihr Plädoyer von allen Seiten attackiert. Das nehmen Sie in Kauf?
Das nehme ich tatsächlich in Kauf. Das passiert mir auch häufiger. Also ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder in politische Debatten eingeklinkt und dabei die Erfahrung gemacht, dass ich sowohl von Rechtspopulisten angegangen werde, aber durchaus auch von Linksaußen dann so als liberaler Konterrevolutionär bezeichnet werde. Ich glaube, das ist nötig heute, denn wir leben in einer Zeit, in der Polarisierung strategisch herbeigeführt wird. Ich glaube gar nicht, dass die Mehrheitsgesellschaft so polarisiert ist, aber es arbeiten verschiedene Gruppen dran, dass das so wird. Und ich glaube, dass es genau in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, einen dritten Raum zu öffnen für differenzierte, empathische Debatten statt eben diesem populistischen Gedöns und diesem Kulturkampf, der letzten Endes immer nur destruktiv ist.
Sie zitieren Karl Popper: Jeder Mensch hat das Recht auf die wohlwollendste Auslegung seiner Worte. Wenn ich es richtig sehe, apropos Polarisierung, ist das so ziemlich das Gegenteil von dem, was heute in Debatten geübt wird, von Talkshow bis Twitter. Viel lieber wird die schlimmste Auslegung gesucht, die gehässigste Interpretation, die sich jetzt Schlagzeilen. Sie schlagen in Ihrem Buch und jetzt ja auch im Gespräch trotzdem eher die leisen Töne an. Finden Sie damit Gehör?
Ja, es hat mich überrascht, dass es durchaus Gehör findet, dass offenbar auch ein Interesse daran besteht, an Stimmen, die versuchen, doch noch so einen Konsens zu finden oder eine Gemeinsamkeit zu finden. Ich fühle mich da aber durchaus nicht alleine. Es gibt andere fantastische Autoren und Autorinnen wie Mithu Sanyal, die den Roman Identity verfasst hat, oder Aishat Akanbi in London, die sich so am Vogue-Begriff abarbeitet, ohne selbst irgendwie so rechtspopulistische Töne anzustimmen. Ich glaube, es gibt sehr viele da draußen, denen daran gelegen ist, eben nicht in diese destruktiven Kulturkampfspiralen reinzukommen. Allerdings finden die tatsächlich gerade so in den sozialen Netzwerken eher selten Gehör. Aber ich glaube, davon darf man sich nicht abschrecken lassen, sondern man muss, ganz egal was passiert und wie man angefeindet wird, daran arbeiten, dass so etwas wie ein demokratischer Konsens, ein Konsens in Differenz, in Verschiedenheit möglich ist, mit Adorno gesprochen, dass es möglich ist, ohne Angst verschieden zu sein.
In diesem Sinne, Herr Scheller, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.